Lil griff nach einem Buch, dessen Wörter sie fast alle kannte. Bilder formten sich in ihrem Kopf, wenn sie in dem Band las. Sie sah den Zyklon vor sich, der ein Mädchen namens Dorothy davonwirbelte, in ein Land namens Ost. Die Welt draußen wurde dann leise und sie selbst ganz ruhig. 6000 Kilometer trennten Lil und Christian. Zwei Vierjährige, die eine in New York, der andere auf Sylt. Aber die Welt begann kleiner zu werden. Immer mehr Sylter beantragten, aus dem preußischen Untertanenverband entlassen zu werden. Jeden Monat machte sich wieder jemand auf den Weg in die neue Welt. Unablässig legten Auswanderer Schiffe von Hamburg und Bremerhaven ab, dampften zwei Wochen lang über den Atlantik und erreichten schließlich Amerika. Immer wieder sah Christian die Männer mit Koffern und Seesäcken beladen Abschied nehmen von der Insel. Und Lil sah sie ankommen. Die Menschen vielleicht von einem Zyklon vertrieben, vielleicht auf der Suche nach einem Land namens Oz. Genau konnte sie das nicht sagen. Sie redeten in Sprachen, die sie nicht verstand. Und dann rückten die Kontinente noch enger zusammen. Ein Weltkrieg und ein weiteres Jahr später gelang es zwei Briten, den Ozean ohne Zwischenstopp zu überfliegen. Das Zeitalter der Menschen, die den Himmel beherrschten, begann. Der Sturm drückte die Pinners in eine Talfahrt. Christian klammerte sich an den Kreuzmast, während das Schiff immer tiefer rauschte. Er rutschte ab und wäre in die See gespült worden, wenn der Koch ihn nicht am Arm gepackt hätte. Dann wieder ein Gipfel, den sie erklimmen mussten. Und nochmal hinab in ein strudelndes Loch. Stunde um Stunde wühlte sich der Dreimaster durch das lärmende Wassergebirge. So wankte er aus der Nacht ins Morgenlicht. Wie Onkel Peer aus Keitum, der im Schützengraben verrückt geworden war, dachte Christian. Wie ein Mensch, den man nicht halten kann. Eine Wand aus Wasser wuchs vor ihnen in die Höhe, größer als jede andere, die Christian bislang gesehen hatte. So hoch ragte die Wand auf, dass alles dahinter verschwand. Christian spürte, wie es ihn nach hinten drückte. So steil war die Wand, dass die Pinner sich aufrichtete. Mit der Bugspitze nach oben schob sie sich das senkrechte Wasser hinauf. Das Schiff hatte die Spitze erklommen. Alles konnte er jetzt erkennen. Die See, die wie ein Berg war, und den ganzen geballten Himmel und Fietes Fluch, den man nicht hören konnte, so laut brach der Berg. Das Wasser donnerte ihm eiskalt entgegen. Aber etwas anderes war noch lauter. Und das war Holz, das brach. Das Schiff wurde in die Tiefe geschleudert, in ein strudelndes Tal. Christian fühlte, wie es ihn mitriss, wie der Fall in den Abgrund nicht enden wollte und wie ihm ein Schmerz in den Kopf schoss, dass es nicht mehr zum Aushalten war. Das Tosen und Prasseln verstummte. Finsternis hüllte ihn ein. Er sah die Augen der Mutter beim Abschied, hörte ihre zärtliche Stimme, konnte ihre Angst in der Umarmung fühlen, wie fest sie ihn an sich gepresst hatte. Das neue Hemd war ganz knittrig davon geworden. Er sah sich selbst lachen und sagen, sie solle sich keine Sorgen machen. Und dann war da die kleine Robbe aufgetaucht, das Mädchen, mit dem er gespielt hatte, solange er denken konnte, und hatte ihm einen Kuss auf die Wange gedrückt. Die Sonne hatte geschienen, als er von Sylt losgefahren war, Wind hatte die Baumhecken gezaust. Bald würde der Herbst kommen, und mit ihm die Äpfel, hatte er gedacht. Die kleine Robbe war auf ihrem Fahrrad ein Stück neben dem Zug hergefahren. Mit ihrem ganzen Gewicht hatte sie sich in die Pedale gestemmt und ihre langen Zöpfe waren im Wind geflogen. So schnell war sie gefahren, um mit dem Zug mithalten zu können, bis sie schließlich zurückgefallen, kleiner geworden und ihre Silhouette aus seinem Blickfeld verschwunden war. So hatte er sie in den letzten Tagen immer vor sich gesehen, wenn seine Sehnsucht nach Zuhause groß geworden war. Und so würde sie ihn begrüßen, wenn er den Fall und den Schmerz überlebte. Das wusste er. Er erwachte vom Krächzen der Neuweltgeier. Jemand hatte ihn an einem Mast festgebunden. Noch immer gleiste der Schmerz in seinem Kopf. Ein grünliches Licht zuckte über den Himmel und es fing an zu regnen. Nadeltropfen stachen ihm in die Haut. Als er an sich hinabsah, bemerkte er, dass seine Leinenhose zerfetzt war. Er wollte den anderen zurufen, sie mögen ihn losbinden, aber zu seinem Entsetzen konnte er den Mund nicht bewegen. Etwas schien sich in seinem Gesicht verkantet zu haben, so als passe oben und unten nicht mehr zusammen. An Backbord sah er aus einem Wellental Mastspitzen ragen, und er erinnerte sich daran, was der Kapitän gesagt hatte, als sie auf die Südspitze Amerikas zugesegelt waren. Kap Horn war der Schiffsfriedhof der Welt. Erneut begann das Schiff zu rollen, und er musste seine ganze Kraft aufbieten, damit er mit dem schmerzenden Kopf nicht auf das Holz aufschlug. »Vorn Großmast sind gebrochen«, erklärte der Koch, als er sah, dass Christian wieder bei Sinnen war. »Der Mannschaftswohnraum ist eingeschlagen, alles überflutet. Deshalb haben wir dich hier festgemacht. Der nächste Orkan zieht schon auf. Kannst du widerstehen?« Christian deutete auf sein Gesicht, um Fiete anzuzeigen, dass etwas darin kaputt sei, und der Koch betastete die Knochen in seinen Wangen und in seinem Kinn. »Kiefer gebrochen«, befand er schließlich. »Tut mir leid.« Im nächsten Augenblick packte Fiete sein Gesicht, als wolle er es auseinanderreißen, und dann knackte etwas, und der Schrei, der sich aus ihm löste, klang in seinen Ohren noch lauter als das Tosen der See. Aber das Gefühl, dass oben nicht auf unten passte, war verschwunden. Und er wollte sich bei Fiete bedanken, aber der Koch verbot ihm zu sprechen und wankte fort. Aus den Augenwinkeln sah Christian, dass er zur geborstenen Takelage schlitterte und ein Stück Holz herunterschlug. »Der Kiefer muss geschient werden.« Fiete legte das Stück Holz an Christians Gesicht, um Maß zu nehmen. Doch in diesem Moment holte das Schiff stark über und Fiete rutschte über die nassen Planken fast bis zur Verschanzung. »Wo sind wir?« fragte Christian mühsam, als Fiete sich wieder gefangen hatte. Der Koch war von oben bis unten durchnässt. Die Hände waren blau von der Kälte. Aber es war etwas Beruhigendes an ihm. Etwas, das Christian an seinen Vater erinnerte. Vielleicht lag es an Fietes Geruch. Einer Mischung aus Teer und Schweiß und Eisen. Ein Geruch, den man bekommt, wenn man wochenlang auf einem Walfänger unterwegs ist und den man immer behält. Sogar, wenn man im Schützengraben liegt und verblutet und nie mehr nach Hause kommt. »Wir haben Kap Horn hinter uns gelassen.« Mit einem Tampen befestigte Fiete das Holzstück an Christians Kiefer. »Und nun nicht mehr reden, Kische. Darfst den Kiefer nicht bewegen. Warte, ich mach dich los. Gibt leider keine Kojen mehr. Das Schiff ist in einem ziemlich schlimmen Zustand. Der Großmast ist dicht über Deck abgebrochen und die Kreuzmaststänge hängt mit der ganzen Takelage außenbords. So müsste es gehen.« Fiete zurrte das Seil, das er um Christians Kopf geschlungen hatte, fest und machte sich daran, ihn vom Vormast loszubinden oder vielmehr von dem, was vom Vormast übrig geblieben war. »Danke«, brachte Christian hervor. »Nicht reden, Kleiner.« »Wir müssen SOS senden«, hörte Christian die Stimme des Kapitäns. Die Wolken rasten über den Himmel. Weiß und grün türmte sich das Meer. Vom Sturm getrieben kamen jetzt die Vögel näher. Weiße Möwen, Neuweltgeier und mittendrin die Albatrosse mit ihren schwarz geränderten Schwingen, mächtig und elegant. »So weit oben sein zu können«, dachte Christian, während er gemeinsam mit den anderen Matrosen daran arbeitete, die Trümmer des Kreuzmastes wegzuschlagen, die immer noch an einer Seite des Schiffes hingen und bei jeder Bewegung gegen die Bordwand schlugen. »So weit im Himmel, erhaben über Schmerz und Angst.« »Wir können kein SOS mehr senden!« Der Funker brüllte gegen den Sturm an. »Der Motor läuft nicht mehr!« »Notantenne an der Back anbringen. Wir müssen SOS senden. Es muss doch hier irgendwo noch ein anderes gottverdammtes Schiff sein.« »Notantenne an der Back anbringen«, wiederholte der Funker den Befehl. Kurz bevor der Orkan erneut losbrach, waren die Geräusche draußen so gedämpft, dass Christian in der geborstenen Kombüse, wo er mit Fiete lag, die Augen zufielen. Sein gebrochener Kiefer schmerzte, und das Stück Holz, das Fiete in seinem Gesicht befestigt hatte, verhinderte, dass er sich auf die Seite legen konnte. Auf einmal musste er sich zusammenreißen, um nicht zu weinen. Ihn fror. Er hatte solche Schmerzen. Und es war möglich, dass die Notantenne nie mehr funken würde, dass sie alle sterben würden hier draußen im Meer. Am schlimmsten aber war die Sehnsucht nach seiner Mutter, die er in diesem Moment empfand. Er dachte an ihren warmen Kachelofen und den Apfelkuchen, den sie im Herbst immer buk. »Wir Sylter sind stark«, hatte seine Mutter oft nach einem Abend am Ofen festgestellt, um dann, wie zum Beweis, den überbordenden Wäschekorb hochzuheben und ins Nebenzimmer zu tragen. stärker noch als die von Amrum und noch stärker.